Go Vegan für Tiere, Umwelt und Gesundheit. Der Podcast von Swissvet.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Heute bin ich hier mit Lubo und wir sprechen über das Paul-Label. Lubo, möchtest du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hoi Sarah. Ich freue mich da jetzt zum ersten Mal da bei dem Podcast können dabei sein. Einmal in dem schönen Swissvet-Studio, wo du da aufgestellt hast. Ja, ich bin der Lubo, bin jetzt seit knapp über 3 Jahren bei der Swissvet tätig. Ich leite das V-Label, das kennen ja wir, das ist da hinter uns das grüne V auf gelbem Kreis, wo man so ziemlich in allen Läden sieht. Ganz neu bin ich auch stellvertretender Geschäftsführer von der Swissvet. Und ja, bin gespannt, was du da für Fragen für mich parat hast. Und, ja.
Ja, erstmal Glückwunsch zur neuen Position. Wir als Team freuen uns alle sehr darüber. Meine erste Frage an dich wäre, was denkst du, unterschätzen Außenstehende am meisten in deiner Rolle als Leiter des V-Labels?
Ja, gute Frage. Ich glaube, die meisten Außenstehenden haben sich wahrscheinlich noch nicht so stark in die Rolle von einem V-Label-Leiter hineinversetzt. Aber was ich sicherlich würde nennen, ist, dass wir mit dem V-Label, das sehen wir auch in diversen Umfragen, sehr ein hohes Vertrauensgrad halten tun. Und das können wir eigentlich nur halten, durch das, dass wir keine Fehler machen. Und das passiert immer schneller, als man meint. Also wir haben da ein wirklich sehr ein erfahrungskompetentes Team, das sich stark mit der Zusammensetzung von verschiedenen Produkten auseinandersetzt. Teilweise kommst du auch Unterlagen über, jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen, wo das, was in den Unterlagen effektiv steht, einfach falsch ist. Also zum Beispiel kommst du eine Spezifikation über für Grana Padano, wo steht, ja, das ist vegetarisch gemäss V-Label-Richtlinie, aber das kann gar nicht sein, weil echtes Grana Padano wird immer mit tierischem Lab hergestellt. Also da, auch wenn auf der Unterlage steht, das ist Freigabe von vegetarisch vom Lieferant, haben wir natürlich dann jemanden im Team, der das einsieht. Und da haben wir auch eine interne Datenbank, die wir international pflegen, immer auf dem neuesten Stand halten. Also dort sind hunderte von Stoffseries-Details rein, beschrieben, wie dass man die gewöhnt, auf was man alles muss achten. Und ja, da muss man auch schauen, dass das Team immer auf dem neuesten Stand bleibt. Wir müssen uns stets weiterentwickeln auf diesen Punkt. Also wir haben neulich eine Anfrage bekommen für Sango-Korallen. Das sind so Korallen, abgestorbene Korallen, die ab der Küste von Okinawa gewonnen werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern wird der Meeresbiom auch gestört beim Gewinnen von diesen Korallen? Wie lange her sind sie fossilisiert worden? Ich glaube, man kann fossilisiert sagen. Ja, und darum, wir sind uns da stetig entwickeln und uns auch da international mit all unseren Partnern absprechen.
Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall sehr umfangreich. Gab es denn Situationen, in denen du bewusst gegen Wachstum oder Popularität entschieden hast und warum?
Ja, also andauernd. Also wir müssen da wirklich, wir haben klare Regeln, wir haben Kriterien, die sind klar definiert, sehr beständig, öffentlich zugänglich und die gelten für alle. Also wir kommen da immer wieder auch mal eine Rückfrage über, ja, der Lieferant kann jetzt nicht das ihres Dokument unterschreiben, können sie nicht. Es reicht doch, wenn er bestätigt da im Mail, dass es vegan ist. Und da müssen wir einfach wirklich ja, streng bleiben und sagen, das Gleiche gilt für alle, weil sonst verliert das Label natürlich an Bedeutung. Ja, in dem Sinn würde ich schon sagen, ja.
Ja, gibt ja auch immer viele Konsumenten, die sagen, ja, ich kann noch die Zutatenliste alleine lesen. Was denkst du, wo stößt die Eigenkontrolle aus deiner Sicht realistisch an ihre Grenzen?
Das ist auch sehr eine gute Frage. Es gibt da zwei Punkte. Einerseits gibt es so ein bisschen, wie praktisch ist es so beim Einkaufen, Zutatenlisten lesen, wie viel erkennt man auch, jetzt gerade bei irgendwelchen Kosmetikprodukten, wo alles auf Lateinisch steht. Die meisten, ich kenne es selber auch, wenn man gerade einkaufen, man hat nicht ewig Zeit, man geht typischerweise zu den Produkten, die man schon kennt. Wenn man mal etwas Neues probiert, dann entscheidet man sehr schnell, wenn man vor einem Regal steht, ob man etwas nimmt. Und da hilft einfach ein Label, das einem die Gewissheit gibt, dass man eben nicht muss lesen. Ich habe erst gerade neulich ein Pasta-Produkt gehabt, das ich für mich kaufen wollte. Und dann wollte ich natürlich wissen, ob das vegan ist. Es ist nicht lizenziert, sie leider. Und dann habe ich probiert, das zu verstehen. Und auf der Verpackung ist es irgendwie in x Sprachen. Also ich würde sagen, über 30 Sprachen, irgendwie braun auf beige, ganz klein geschrieben, teilweise unter dem Fall. Also bis ich das entziffert habe, ich bin wirklich etwa 5 Minuten dort gestanden, bis ich mit Gewissheit konnte sagen, okay, das ist zu 99% vegan. Und das bringt mich eigentlich gerade zum nächsten Punkt. Also das ist die sachliche Ebene. Ich kann dort auch nur sagen, dass es zu 99% vegan ist, weil ich mich nicht auf unser Label verlassen kann. Weil dort werden noch so viele Sachen geprüft, die über die Verpackung hinausgehen. Also wir schauen den gesamten Produktionsablauf an, woher kommen die Rohstoffe. Es gibt sogenannte Produktionshilfsstoffe, die man nutzt im Rahmen von der Herstellung, die nicht deklarationspflichtig sind. Also ich kenne zum Beispiel auch auf einem Fruchtsaft nicht, ob der mit Gelatine geklärt worden ist. Und das ist etwas, was man mit dem Fehllabel natürlich kontrolliert. Dann schauen wir auch, ist das Produkt an Tier getestet worden? Das wird dir auch niemand auf der Packung einfach so schreiben. Und natürlich verlassen wir uns da auch nicht nur auf die Aussagen von den Herstellern und ihren Lieferanten, sondern wir gehen auch wirklich in die Produktionsstätte raus und prüfen die Gegebenheiten vor Ort, um wirklich mit Gewissheit sagen, dass es sich lohnt. Und darum, glaube ich, ist das Fehllabel ein grosser Mehrwert für alle.
Ja, ich denke auch, das gerät total schnell in Vergessenheit, dass auch eben, was steckt überhaupt hinter den E-Nummern und eben gerade Wein und Sekte, wissen auch viele gar nicht, dass da der Klärungsprozess nicht vegan sein kann oder eben tierisches Lab im vegetarischen Käse, dass es dann vielleicht doch gar nicht vegetarisch ist. Ich glaube, das ist super spannend und geht sehr schnell in Vergessenheit, dass da doch viel mehr hintersteckt als nur das Label, was vorne auf der Verpackung ist. Und was denkst du, warum sollten Firmen das Label benutzen? Oder was, wo siehst du den größten Mehrwert für die Firmen?
Ja, also dort geht es schlussendlich auch um den Kaufentscheid, dass man es eben kann schnell identifizieren, kaufen, einen Mehrwert überkommt. Also all die Sachen, die ich jetzt irgendwie genannt habe in der letzten Frage, das betrifft ja Konsumentinnen und Konsumenten, die diese Firmen wollen erreichen und entsprechend ist da ein klarer Mehrwert, aber wir sehen auch allgemein, dass das Label, also wir machen da wirklich auch regelmäßig unabhängig statistisch signifikante Umfragen in der Bevölkerung, um zu schauen, wo wir stehen. Und wir sehen, dass unser Label laufend an Bekanntheit gewinnt. Eigentlich kennen es alle mittlerweile, die jungen Generationen noch mehr als die älteren. Aber auch, dass das Vertrauensgrad extrem hoch ist. Also wir reden von über 90% Vertrauen bei den Zielgruppen und das ist, betrifft nicht nur Veganer, sondern auch vegetarisch lebende Leute, Leute, die sich selber als Flexitarier sehen, was ja für die Firmen häufig auch die Hauptansprechgruppe ist. Wir sehen auch mit dem Label, häufig denkt man ja, das ist für Veganerinnen und Veganer. Aber so einfach ist es nicht, denn im Endeffekt, häufig sind gerade Leute, die mal ein veganes Produkt suchen, die sich eben nicht so auskennen, sonst mit dieser Lebensphilosophie oder dieser Diät, was es auch immer sagt, bei der einzelnen Person, extrem froh, wenn sie sich auf das stützen können. Also ich erzähle häufig von der Familie von meiner Frau, wo, wenn ich zu Besuch bin bei ihnen und sie für uns kochen, sind sie mega froh, wenn sie sich eben auf das Label können stützen, weil sie wissen vielleicht nicht, auf was sie alles bei den Zutaten müssen achten. Und da kann das Fehllabel extrem hilfreich sein. Und ich glaube einfach, es kommt einfach gut an. Wir sehen es immer wieder in Studien, irgendwie das Brand-Image. Man kennt es, man findet es cool und ja. Es vermittelt etwas Positives und irgendwie so fröhliche Farben. Aber lassen wir auch Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden. Also ich bin sehr gespannt, was da auch für Feedback kommt, weil ich bin natürlich als Teil vom V-Label-Team recht parteiisch.
Ja, das stimmt, du bist so drin. Ich kriege das gar nicht so mit, was denn Meinungen von außen so wirklich sind. Also man hört schon immer mal wieder was, aber so richtig, ja, das Ganze sieht man nicht so ganz, wenn man total drin im Thema ist und natürlich auch das ganze Hintergrund Bescheid weiß, ist immer ein bisschen schwieriger einzuschätzen, wie dann jemand das sieht, der halt gar keine Ahnung von dem Thema hat. Ja.
Ja.
Das ist schon spannend. Und wer bestimmt die Richtlinien für die Vergabe des Baulabels? Macht das alles du allein, oder?
Ja, genau. Jeden Morgen, ab gut vom Laune. Nein, also das hat ursprünglich, was neu war, hat das natürlich Swissflag bestimmt. Wir haben ja auch das Label gegründet. Aber inzwischen hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben das internationales Gremium, das eben sich immer nach dem neuesten Forschungsstand richtet. Jetzt auch in den kommenden Jahren kommen sehr viele neue Technologien ins Spiel. Stichwort Präzisionsfermentation, wo man wirklich auch tierische Komponenten herstellen kann, komplett tierfrei. Und ja, da wird geschaut, abgewogen, wird es dann auch kommunizieren und umsetzen in allen Ländern, wo wir tätig sind, immer gleich. Und ich würde auch sagen, dass, also wir haben das Jahr unser 30-Jahr-Jubiläum, wo man am Anfang noch sehr steile Lernkurve hatte und sehr viel hat müssen ändern und anpassen, hat sich jetzt über die Jahre natürlich schon eine gewisse Konstanz eingependelt, die ja auch wichtig ist. Als Label kannst du ja nicht jedes Jahr irgendwie auf etwas Neues schauen, sonst kommen die Leute auch gar nicht mehr mit. Ja, also die Kriterien sind inzwischen sehr beständig, aber dort bei diesen kleinen Einzelfällen, es gibt auch Themen wie Recycling und wenn ich jetzt recyceltes Papier nehme, wo eigentlich bestätigt wird, dass es aus nicht tierischen Komponenten stammt, wie hoch ist die Chance, dass vielleicht gleich irgendwo Fotopapier, wo auch etwas Tierisches dabei war, reinrutscht und wie fest ist das dann dafür verantwortlich, dass es auch nicht als vegan sollte erachtet werden. Es gibt durchaus schwierige ethische Fragen, aber ich glaube, so das Fundament ist wirklich sehr beständig, sehr klar für alle und so ein bisschen die Detailfragen. Rundum haben wir da ein internationales Gremium, das sich darum kümmert.
Was würdest du Menschen raten oder sagen, wenn die sagen, ja, Labels beruhigen ja eigentlich nur das Gewissen?
Ja, dann würde ich sagen, es kommt sehr aufs Label drauf an. Es gibt einen Grund, warum gewisse Labels häufiger in der Kontroverse stehen, während dann andere eigentlich so gut wie nie. Es ist ganz wichtig, dass man transparent ist, dass man auch auf den Webseiten von diesen Labels einsieht, was wird gemacht, wonach wird geprüft, sind Kriterien zugänglich. Und dann gibt's durchaus Labels, wo wertvoll sind. Und Labels, also jetzt auch etwas wie eine Bio-Knospe, da legen ja viele Wert drauf. Das ist nicht etwas, wo ich einfach kann selber vor dem Regal schmecken oder entscheiden. Wenn ich dann Äpfel in der Hand habe zum Beispiel, da wird eigentlich ganz klar etwas geprüft und das hat und auch kommuniziert und das hat nichts mit Wissen beruhigen zu tun. Ich will jetzt nicht negativ Beispiele aufzählen, aber ich denke, alle haben schon mal von einem Fall gehört, von einem Label, das eigentlich nicht so viel bringt. Und ich sehe das V-Label da natürlich auch wieder parteiisch, aber ganz stark auf der Seite, dass man es eben kann zurückverfolgen kann, was es gemacht wird, was wir machen. Und dass wir sehr transparent sind und darum auch einen Mehrwert bringen. Was ich auch hervorheben kann, ist, dass wir das seit dem Swissflag betreuen. Und Swissflag ist ein gemeinnütziger Verein. Es profitiert niemand schlussendlich von irgendwelchen Auszahlungen vom V-Label Erlös. Also das Geld, das wir einnehmen durch das V-Label, fließt wirklich wieder ins Projekt rein und in die vegane Bewegung in der Schweiz. Also durch das, dass wir eigentlich keinen monetären Anreiz haben, sondern wirklich den Anreiz haben, möglichst viele Produkte, die sich qualifizieren, auch auszuzeichnen für die Bevölkerung, glaube ich schon auch, dass das zusätzliches Vertrauen erweckt. Da ist wirklich unser Ziel, möglichst breit die Produkte auszuzeichnen und die auch zu einem Preis können anzubieten, wo klar unsere eigenen Kosten deckt, aber schlussendlich auch nicht Produkte teurer macht im Verkauf.
Ja, ist das ein guter Punkt. Ich denke, das ist super, dass wir auch damit eben das vegane Interesse in der ganzen Schweiz stärken. Und das gerät sich ja auch immer ein bisschen in den Hintergrund, wofür wir das eigentlich machen und was Swissflag damit tatsächlich bewirken kann. Ja.
Das ist sehr ein guter Punkt. Und da würde ich noch ergänzen, also es ist eigentlich wirklich jeder Kauf von einem V-Label-Produkt, ja, zu einem ganz kleinen Anteil, aber ist auch ein Spend für dir schlussendlich. Darum kaufen V-Label-Produkte.
Ja, das ist nochmal ein richtig guter Punkt. Ja, das ist noch super. So, jetzt noch zur Zukunftsfrage. Was denkst du, braucht es in einer idealen Zukunft überhaupt noch Labels?
Uff, also da ist jetzt, da steckt vieles in dieser Frage. Zuerst mal, was ist eine ideale Zukunft? Also für mich eine ideale Zukunft, muss ich zugeben, ist vegan. Entsprechend müsste ich dort kein veganes Label haben. Also ganz dumm gesagt, schaffe ich eigentlich dorthin, dass es meinen Job eigentlich irgendwann nicht mehr braucht.
Ja.
Aber ja, das ist wirklich sehr überspitzt gesagt, weil wir sind ja noch sehr weit weg von dem, was ich als ideale Zukunft für sehe. Leider. Das andere ist, andere Labels, denke ich, wird es immer Platz geben dafür, weil es gibt jetzt gerade in einer globalisierten Welt, wo man von überall her Produkte kann bekommen, mit neuen technologischen Methoden von außen kommen, gibt es auch immer mehr Differenzierung zwischen den einzelnen Brands und wie sie wirtschaftet. Und entsprechend denke ich, Raum für irgendeine Form von Labels wird sicher geben in der Zukunft. Sagt das jetzt, wie gesund das etwas ist, wie ökologisch das etwas ist. Aber ich denke, mit der Zeit werden sich die Labels auch irgendwie wandeln.
Ja, zum Thema Label. Wir sind jetzt schon am Ende vom V-Label. Aber es gibt natürlich auch zwei neue Labels vom V-Label. Und zwar das F- und das C-Label. Und darüber werden wir sicher auch noch in weiteren Podcast-Folgen sprechen. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Da kommt noch was Spannendes. Und das sind ja wahrscheinlich dann die Labels, die eher für die Zukunft entsprechend gestaltet werden, wo dann wieder neue Aufgaben dazukommen. Aber wir wollen darüber jetzt mal nicht sprechen, sondern das kommt dann in den nächsten Folgen. Ich danke dir auf jeden Fall für das tolle Gespräch und die Informationen über das V-Label und hoffe, wir konnten damit einige von euch abholen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne noch in den Kommentaren schreiben und vielleicht kommen wir so viel Fragen noch mal eine Folge von V-Label geben wird.
Ja, würde mich freuen. Ich gebe immer gerne Auskunft und ja, danke für mal fürs Einwählen.
Ja, danke dir, Lu.
Und danke, Sarah.
Bis bald.
Bis dann.
Danke. Ciao.
Go Vegan für Tiere, Umwelt und Gesundheit. Der Podcast von Swissvec.